Wir haben nun uns eine Übersicht verschafft über die Prophetie mit den 70 Jahrwochen. Das soll uns nun ein Raster geben, um die weiteren prophetischen Einzelheiten der Bibel einordnen zu können. Wir haben also gesehen, diese 69 mal 7 Jahre bis zum ersten Kommen Christi, dann diese lange Zwischenzeit, das ist eigentlich die Zeit, in der das jüdische Volk leidend unter den Völkern zerstreut war, und dann die Endzeit, wo die 70. Jahrwoche kommt. Aber was soll nach der 70. Jahrwoche kommen? Da kommt nun die Vollendung für Jerusalem und das jüdische Volk. Und das ist das tausendjährige Reich, was wir hier auch auf der Folie eingezeichnet haben. Nach 70 Jahrwochen kommt es zur Vollendung. Jetzt gehen wir auf dem Blatt weiter und beschäftigen uns mit dem chronologischen Plan der Offenbarung. Dazu brauchen wir die Folie 2, die Zeitachse und die Offenbarung. Damit setzen wir eigentlich dort fort, wo wir heute Morgen aufgehört hatten. Wir haben hier auf diesem Plan eine Übersicht über die gesamte Offenbarung. In Kapitel 1, da erschien der Herr Jesus als der verherrlichte Mensch, als der Richter über die Welt, dem Johannes auf Patmos. Und er sagte ihm, er soll nun schreiben, was ihm diktiert wird. Das sind die sieben Sendschreiben in Kapitel 2 und 3. Ich habe heute Morgen erklärt, dass diese Sendschreiben zusätzlich zu ihrer wörtlichen Bedeutung auch eine prophetische Bedeutung haben. Die sieben Zeitperioden in der Kirchengeschichte entsprechen, und zwar von der Zeit der Apostel bis in die heutige Zeit, oder wir können sagen, bis in die Endzeit. Wann soll die Entrückung stattfinden? Nun, die Entrückung schließt die Kirchengeschichte gewissermaßen ab. Und in Offenbarung 4, Vers 1, nach den Sendschreiben, erlebt Johannes eine Entrückung in den Himmel. 4,1. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Johannes wird durch eine Stimme wie eine Posaune hinaufgerufen in den Himmel. Bei der Entrückung nach 1. Thessalonicher 4, 13 und folgende wird die Gemeinde entrückt werden in den Himmel, und dabei wird die Posaune Gottes erschallen, das Schofarhorn Gottes. Johannes kommt im Himmel an und sieht im Allerheiligsten den Thron Gottes und darum herum 24 Throne mit 24 Ältesten. Die haben weiße Gewänder, Priesterkleider und goldene Kronen. Sie sind Könige und Priester. 24, das entspricht den 24 Priesterklassen aus dem Stamm Levi. Nun, in Offenbarung 1, Vers 5 wird erklärt, wer diese Leute sind. Die sind Priester und Könige. Offenbarung 1, Vers 4. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Vers 5b. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Gläubigen der Gemeinde sind Könige, ein Königtum, und sie sind Priester. Johannes kommt in den Himmel und sieht die 24 Häupter aller Priesterklassen versammelt. Sie sind da, ja? Sie sind alle da. Das heißt, die Gemeinde ist im Himmel versammelt. Alle Erlösten sind versammelt, die Könige und Priester sind. Dann sieht Johannes das Lamm Gottes in der Mitte des Thrones. Das Lamm Gottes nimmt das Buch mit den 7 Siegeln zur Hand. Es allein ist würdig, dieses Buch zu öffnen. Und ab Kapitel 6, Vers 1, wird ein Siegel um das andere geöffnet. Und dabei kommen schreckliche Gerichte über die Erde, die allerdings immer intensiver werden. Und zwar ist dieser Gerichtsablauf so aufgebaut. Zuerst werden 6 Siegel geöffnet. Sie bringen Gerichte, die nach der Entrückung der Gemeinde erfolgen werden. Aber wenn dann das 7. Siegel geöffnet wird in Kapitel 8, Vers 1, da kommt es ganz besonders schlimm in der Folge. Wir können sagen, man kann das im Detail dann noch beweisen, aber ich sage es mal als Behauptung, das 7. Siegel eröffnet die große Drangsal, die schrecklichste Notzeit für die Welt seit Anfang der Welt. Aber wenn das 7. Siegel geöffnet wird, geschieht zunächst gar nichts, im Gegensatz zu den früheren. Und da kommen 7 Engel mit Posaunen, das sind eigentlich die 7 silbernen Posaunen, die man aus dem Tempel kennt. Die blasen und bei jeder Posaune kommt ein ganz schlimmer Schlag über die Welt. Aber wenn dann die 7. Posaune kommt, dann geschieht zunächst gar nichts. Aber in der Folge kommen 7 Engel aus dem himmlischen Tempelhaus heraus, die haben 7 goldene Schalen. Das sind diese Opferschalen im Tempel, mit denen, die man mit Blut füllte, von den Opfern. Die gießen das aus auf die Erde. Einmal wird das Meer zu Blut und alles Leben wird getötet. Ja, das sind diese Opferschalen mit dem Blut. Schreckliche Gerichte kommen über die Erde. Nun verstehen wir, die 7. Posaune besteht inhaltlich aus diesen 7 Schalengerichten. Ich fasse nochmals zusammen. Zuerst die Entrückung. Offenbarung 4, Vers 1. Dann kommen 6 Siegel. Das sind die Gerichte nach der Entrückung, aber noch vor der großen Drangsalzeit. Dann kommt das 7. Siegel und es besteht aus 7 Posaunengerichten. Und die 7. Posaune besteht aus 7 Schalengerichten. Und dann, in Offenbarung 19, 11, kommt der Herr Jesus Christus wieder mit seinen Begleitern, die sind bekleidet in weiße Kleider und folgen ihm. Wer ist das? Das sind wieder diese Priester. Die Priester werden bei der Entrückung hinaufgeholt, um dann bei der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit ihn begleiten zu können. Also da haben wir auf dem Plan die Entrückung, dann kommt eine Übergangszeit mit den 6 Siegeln, aber dann kommt das 7. Siegel, das eröffnet die totale Katastrophe, das ist die große Drangsalszeit. Und am Ende davon, man sieht ja unten immer die Kapitel angegeben, am Ende davon in Kapitel 19 kommt der Herr Jesus Christus vom Himmel auf die Erde, zum Gericht und danach, Offenbarung 20, wird das tausendjährige Reich auf Erden errichtet. Nach dem tausendjährigen Reich, Offenbarung 20, gibt es nochmals einen kurzen Aufstand Offenbarung 20, 7 bis 10. Und danach kommt die Auflösung von Himmel und Erde und das Gericht, das Endgericht über die Toten. Offenbarung 20, 11 bis 15. Und dann in Kapitel 21 die neue Schöpfung, ein neuer Himmel und eine neue Erde. So gibt uns also die Offenbarung einen wunderbaren Raster mit ganz klaren chronologischen Abläufen. Entrückung, Siegel, Posaunen, Schalen und die Wiederkunft Christi, tausendjähriges Reich, neuer Himmel und neue Erde. Übrigens, das erste Siegel möchte ich gern kurz besprechen. Offenbarung 6, 1 und 2. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm, und sieh, und ich sah, und sieh ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, und auf das er siegte. Ein Reiter auf einem weißen Pferd, das ist eigentümlich, mit einer Krone. Ganz am Ende, in Offenbarung 19, 11, kommt der Herr Jesus Christus wieder. Er ist ein Reiter auf einem weißen Pferd. Und zwar kommt er als König, er trägt viele Diademe. Das sieht so ähnlich aus. Nun, der zweite weiße Reiter in der Offenbarung, das ist Jesus Christus. Das ist klar. Er wird genannt das Wort Gottes, König über alle Könige. Wer ist dieser erste weiße Reiter? Ja, es ist jemand, der Jesus Christus gleicht. Aber er ist nicht Jesus Christus. Er ist der Antichrist. Anti heißt auf Griechisch gegen. Der gegen Christus ist. Aber das Wort Anti bedeutet auch anstelle von. Das ist der, der sich an die Stelle von Christus setzt. Und so haben wir hier, nach der Entrückung von Johannes, die 24 Älteste sind im Himmel, das Erscheinen des Antichristen. Als der erste Schlag Gottes gegen die Erde, nach der Entrückung. Das gibt uns also ein wunderbares Raster, wo wir weitere Dinge schön einordnen können. Nun kommen wir zu dem Abschnitt prophetische Begriffe und Hauptakteure. Ich habe hier einige Stellen, nicht alle, aufgeführt über die Entrückung. Johannes 14, 1 bis 3. Jesus erklärte den Jüngern, ich gehe ins Haus des Vaters, mache dort Wohnungen bereit, und dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Übrigens, was ist das Haus des Vaters? Der Ausdruck kommt zweimal vor in der Bibel, schon in Johannes 2, dort bezeichnet es den Tempel in Jerusalem. Und in Johannes 14 spricht der Herr Jesus über den Himmel, das Haus des Vaters. Das ist der himmlische Tempel. Und er geht hin in den himmlischen Tempel, um Wohnungen zu machen für seine Jünger. Wohnungen im Tempel, wer wohnt im Tempel? Die Priester, die diensttuenden Priester. Der Herr Jesus geht in den himmlischen Tempel, um für die Gemeinde, für die Priester, Wohnungen zu machen. Und er kommt dann, um sie zu holen, und dann sind eben die 24 Ältesten, alle Priesterabteilungen im Himmel versammelt. In 1. Korinther 15, 51, das ist ein Schreibfehler, nicht 15, sondern 51, und folgende wird die Entrückung beschrieben als ein Geheimnis. Diese Stelle ist ja so schön vertont in Händels Messias. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Paulus sagt, schaut, wir Gläubige, wir werden nicht alle sterben, aber wir werden alle einen verwandelten Körper bekommen. Und zwar wird das geschehen, wir werden alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Nun, Frage, ist das die siebte Posaune, die letzte Posaune? Nun, Paulus sagt, bei der letzten Posaune, mit bestimmtem Artikel, damals, zur Zeit des ersten Korintherbriefes, 54 nach Christus, war die Offenbarung noch nicht geschrieben, 95 nach Christus. Also er konnte sich nicht beziehen auf etwas Bekanntes, die letzte Posaune, denn das wurde ja erst geoffenbart in der Offenbarung und die Offenbarung wurde erst geoffenbart im Jahr 95. Aber der Begriff, die letzte Posaune, war ein bekannter Begriff aus dem römischen Heerwesen. Es gab drei Posaunen. Die erste Posaune wurde geblasen und die Legionäre mussten die Zelte abbrechen. Zweite Posaune, die Legionäre mussten sich in Reih und Glied aufstellen. Dritte und letzte Posaune, das war die Posaune zum Aufbruch. Bei der letzten Posaune, das ist die Posaune zum Aufbruch des Volkes Gottes. Wie in dem Negro Spiritual. Oh, when the saints go marching in, then let me be in that number. Oh, wenn die Heiligen einmarschieren, dann möchte ich auch dabei sein in ihrer Zahl. Das ist die letzte Posaune. Nun, die Entrückung wird stattfinden vor der großen Drangsal, aber noch früher. Auch vor der Stunde der Versuchung. Ich lese Offenbarung 3, Vers 10. Der Herr Jesus sagt zur Gemeinde in Philadelphia, 3, Vers 10. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Der Herr verheißt hier der Gemeinde, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Die Stunde der Versuchung, nicht eine Stunde oder Periode, Hora, bedeutet beides. Die Periode der Versuchung. Versuchung gab es durch die ganze Menschheitsgeschichte seit dem Garten Eden. Und auch in unserem Leben haben wir besondere Versuchungszeiten erlebt. Aber der Herr Jesus spricht hier über die Stunde der Versuchung. Die Verführungszeit par excellence. Wann ist die? Wenn der Antichrist kommt. Und der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Ich komme bald. Das heißt also, die Gemeinde hat hier die Verheißung, dass sie nicht in die Verführungszeit des Antichristen hineinkommt. Mit anderen Worten, vor Siegel Nummer 1 findet die Entrückung statt. Denn dort kommt ja der Reiter auf dem weißen Pferd, siegend auf das er siegte. Nun, es gibt aber Leute, die sagen, halt. So einfach ist das nicht. Hier steht bewahren aus der Stunde der Versuchung. Denn das griechische Wort ek bedeutet doch nicht vor hier. Nun, es ist tatsächlich so, Eck, in meiner Bibel mit vor übersetzt, bedeutet sowohl das eine als auch das andere. Man kann im Wörterbuch nachschauen, Eck, vor, aus und so weiter. Ja, jetzt kann man übersetzen, was man lieber hat. Bewahren vor oder bewahren aus. Aber es ist so, ein Wort bekommt ja erst seine spezielle Bedeutung innerhalb eines Satzes. Und der Satz innerhalb eines Abschnitts und der Abschnitt innerhalb eines Buches, ja, und so weiter. Bewahren Eck. Ich habe ja schon oft das Beispiel erzählt mit Haniel, unser Kleinster. Wenn der auf ein Gewässer zuspringt und ich kann ihn noch aufhalten, dann kann ich ihn bewahren vor dem Wasser. Aber wenn er drin ist, dann kann ich auch rein, ich kann ihn aber nicht bewahren aus dem Wasser. Das ist sprachlich reiner Unsinn. Ich kann ihn bewahren vor dem Wasser, ich kann ihn retten aus dem Wasser. Würde hier also griechisch stehen, sozo ek, dann müsste man übersetzen, retten aus. Oder könnte man mit vollem Recht retten aus. Aber hier steht tereo ek, und das heißt bewahren vor. Aber es gibt auch da noch Schlaumeier, und die haben herausgefunden, ja, es heißt hier eben, dass wir bewahrt werden vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, dass Gott uns bewahrt, wenn diese Zeit kommt, dass wir nicht eben in Versuchung fallen. Ja, aber der Text sagt nicht, ich werde dich bewahren vor der Versuchung, sondern ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Die Bewahrung geschieht vor einer Periode. Also heißt es ganz klar, Philadelphia, du kommst nicht in die Periode der Stunde der Versuchung. Man muss übersetzen, ich werde dich bewahren vor. Wir können zum Schluss noch den Test aufs Exempel machen. Diese Verbindung tereo ek findet man mit dem Computer noch einmal im Neuen Testament. Nur noch einmal. Johannes 17. Der Herr Jesus betet: Ich bitte dich, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Jetzt schauen Sie mal in allen Übersetzungen nach. Ich habe das mal gemacht vor etwa 400 Leuten in Lausanne und habe dann gefragt, was habt ihr alles für Übersetzungen? Wie steht es da? Niemand hat, ich bitte dich, dass du sie bewahrest aus dem Bösen. Alle übersetzen vor. Komisch. Dort sind sich alle einig, und sobald es darum geht, ob wir in den Drangsal kommen oder nicht, dann ist man sich nicht mehr einig. Ich werde dich bewahren vor der Stunde, vor dieser Periode der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Das ist doch eine herrliche Verheißung. Was ich nun sage, ist kein Beweis, aber Henoch wurde vor dem weltweiten Gericht der Sintflut entrückt. Noah und seine Söhne, die gingen durch die Flut hindurch auf eine neue Erde, gewissermaßen, auf eine erneuerte Erde. Es gibt Leute, die werden vorher entrückt, und es gibt andere, die müssen hindurch. Und wir finden die in der Offenbarung. Wir finden sogar eine unzählbare Schar aus allen Völkern, Offenbarung 7, 9, die durch die Drangsal hindurchgeht. Genauso wie Noah und seine Söhne, das sind die Vorfahren von allen Stämmen und Sprachen und Völkern. Aber es gibt solche, die werden vorher entrückt. Und das Schöne ist, Henoch, Chanoch auf Hebräisch, bedeutet eingeweiht, belehrt. Geheimnisvoll, ja? Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Und so weiter. Also, die Entrückung der Gemeinde, die dürfen wir, Gott sei Dank, vor der Drangsal ansetzen, aber noch mehr, vor der Stunde der Versuchung. Es wird dauernd gesprochen, findet die Entrückung vor der Drangsal statt, während oder nachher? ja, wie soll man sagen, findet die Entrückung statt vor der Stunde der Versuchung oder während oder nachher? Das ist noch viel mehr. Wir werden nicht nur knapp vor der Stunde der Versuchung, vor der großen Drangsal entrückt, sondern sogar noch vorher. Auf unserer Folie 2, wir haben die Entrückung, dann gibt es eine Übergangszeit und dann erst die 3,5 Jahre der Drangsalszeit. Frage: Wie lange dauert die Periode von der Entrückung bis zur Wiederkunft Christi? Ja, wir wissen, in diese Zeit fällt die 70. Jahrwoche hinein. Ja? Also mindestens 7 Jahre. Aber beginnen die 7 Jahre mit dem Tag der Entrückung? Wir haben in Daniel 9 einfach gelernt, der kommende Fürst, er wird einen starken Bund schließen mit den vielen für eine Jahrwoche. Nun ist es nicht klar, dass der kommende Fürst am Tag der Entrückung den Bund schließt. Somit bleibt zwischen Entrückung und dem Bundesschluss eine unbekannte X. Plus 7 Jahre. Also wir könnten da reinschreiben, diese Periode ist X plus 7. Natürlich wird nach der Entrückung der Gemeinde, wenn der Heilige Geist nicht mehr auf Erden wohnt, er ist zwar allgegenwärtig, auch nachher noch, wie im Alten Testament, aber er wird seine spezielle Gegenwart nicht mehr so erweisen, wie jetzt in der Zeit der Kirche, der Gemeinde. Und wenn er so als Kraft weg ist, dann wird sich alles überstürzen. Wir gehen nochmals zu 2. Thessalonicher 2. Da haben wir schon gelesen über den Antichristen, dieser Mensch der Sünde, der sich in den Tempel Gottes setzt. Und damit wird dann die große Drangsal ausgelöst. Und nun sagt Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 5, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, dass ihr zu seiner Zeit geoffenbart werde. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Da ist also etwas, das zurückhält, dass der Antichrist kommen kann. Etwas, das zurückhält, das Offenbarung 6, Vers 1 sich erfüllt. Und schon viele Bibelleser haben sich gesagt, ach schade, dass es nicht steht. Was? Die Thessalonicher wussten es. Als den Jungbekehrten hatte das schon längst erklärt. Da in den paar Wochen, wo er in Thessalonich war. Also Prophetiestudium ist nicht für Fortgeschrittene. Das ist schon für Frischbekehrte, die aus dem Heidentum kommen. Ja, ja gut, welche Kraft gibt es auf Erden, die das Böse so zurückhalten kann? Die Gemeinde? Nein, wir haben ja bei uns selber schon nicht die Kraft. Aber der Heilige Geist in der Gemeinde. Und das ist auch in unserem Leben die Kraft gegen das Böse. Aber wenn der Heilige Geist bei der Entrückung weggeht, so wie er am Pfingsten gekommen war, dann ist diese aufhaltende Kraft weg. Und der Antichrist kann kommen. Das heißt, die Ereignisse nach der Entrückung können sich dann überstürzen. Die werden nicht mehr Zeitalter brauchen. Es wird zu einer Überstürzung kommen. Und darum müssen wir unter dieser unbekannten X nicht große Zeiträume uns darunter vorstellen. Es kommt zur Überstürzung. Und haben wir nicht schon ein bisschen gelernt in den vergangenen Jahren, was Überstürzung ist? 1989, und dann ging das Domino los. Wir konnten kaum mehr atmen, eins ums andere, tak, 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 bis der Kommunismus so am Boden lag. Ganz gewaltig. Ich mag mich noch erinnern, dann kam die Weihnachtszeit da, man fragte sich, wie ist es mit Rumänien? Wann ist diese Bastion am Boden? Ich sagte, ja, vielleicht noch 2 Jahren. Und dann tack, ging das los. Ich hatte schon mein Ticket gekauft für einen geheimen Besuch in Rumänien. Und dann im Januar war schon alles vorbei. Und konnte nur noch das zerschossene Bukarest besuchen, aber alle jubelten vor Freude und man überheizte die Räume, weil man endlich wieder mal heizen durfte. Bei offenen Fenstern, wohlbestanden. Verrückt. Aber eben, das ging so schnell. Und da haben wir gelernt, was es heißt, sich überstürzen. Und das wird nach der Entrückung noch mehr kommen. So, und jetzt können wir ganz überstürzt in die Pause. Wir kommen jetzt zum Endspurt. Also ich hoffe, dass etwas deutlicher geworden ist, dass die Entrückung vor der Stunde der Versuchung und vor der großen Drangsal stattfinden wird. Und noch einmal, die Stunde der Versuchung wird eröffnet mit dem Erscheinen des Antichristen. Das entspricht übrigens in Matthäus 24 dem ersten Zeichen, das der Herr Jesus dort gibt. Er spricht über falsche Christusse, die kommen werden. Aber der schlimmste falsche Christus wird der Antichrist sein. Siegel 1. Alle diese Zeichen in Matthäus 24, ab Vers 5 bis 14, alle diese Gerichtszeichen in diesen Versen haben eine Entsprechung in den ersten 6 Siegeln. Das ist ganz, ganz interessant. Hier im Klartext und bei den Siegeln in symbolischer Sprache. Aber dann kommt Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, beachte es. Dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat, denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Nun sehen wir, der Ausgangspunkt für die große Drangsal ist der Gräuel an heiligem Ort, der Gräuel, von dem Daniel gesprochen hat. Es ist der Gräuel der Verwüstung. Denn in Daniel 9,27 haben wir gelesen, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Es ist ein Götzenbild, das als Folge Verwüstung über Israel bringen wird. Und dieser Verwüster, haben wir gesehen, ist der König des Nordens, Syrien, mit seinen Verbündeten. Aber der Herr Jesus richtet sich hier an seine Nachfolger in dieser Zeit. Wenn er die Apostel anspricht als jüdische Gläubige, spricht er damit die jüdischen Gläubigen an in dieser Zeit. Wenn sie den Gräuel der Verwüstung sehen, sollen sie fliehen auf die Berge. Dann kommt die große Drangsal. Wie beginnt die große Drangsal? eben damit, dass Syrien ganz Israel überrennen kann. Gott nimmt dann die schützende Hand von Israel weg, die über dem Volk stand seit 1948. In allen Kriegen wurde Israel ganz eindrücklich bewahrt. Aber wenn die Masse den Antichristen annimmt, diesen falschen Messias, und wenn sie dieses Götzenbild auf dem Tempelplatz annehmen und damit den römischen Führer verehren werden, dann wird Gottes schützende Hand weggehen. Aber die gläubigen Juden dieser Zeit, die werden bewahrt bleiben, indem sie wissen, das ist das Zeichen, jetzt können wir noch vorher, vor der Invasion aus dem Norden, fliehen. Wir haben nur gelesen den Gräuel der Verwüstung. Aber in Daniel haben wir gelesen von, wegen der Beschirmung, der Gräuel, Mehrzahl. Nun, der Herr Jesus sagt, wenn ihr den Gräuel seht, die jüdischen Gläubigen, die können ja nicht ins Allerheiligste hineingehen und den Antichristen dort sehen. Sie sehen nur das Götzenbild im Vorhof. Darum ist es hier Einzahl. Wenn Sie das sehen, das ist das Signal für die Flucht. Aber damit muss der Opferdienst im Tempel aufhören. Daniel 9, 27. Und zur Hälfte der Woche oder Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Wie lange wird diese Drangsal dauern? Ich habe hier eine ganze Reihe von Stellen aufgeschrieben, Daniel 7, 25, 9, 27, Offenbarung 11, 2 und 3, 12, 7, 14, 13, 5. Eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, steht in Daniel 7. Sehr geheimnisvoll, aber das ist aramäisch. Idan heißt Zeit oder Jahr. Idayin, das ist die Zweizahl auf Aramäisch, heißt Doppelzeit oder Doppeljahr. Und eine halbe Zeit, das ist ein halbes Jahr. Ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr gibt dreieinhalb Jahre. Aber es wird in den weiteren Stellen noch klar. Es wird gesagt, 42 Monate, dreieinhalb Jahre. Es wird noch klar, 1260 Tage, das sind dreieinhalb Jahre, 360 Tage. Und der Herr Jesus sagt hier in Matthäus 24, wenn diese Zeit, diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch, das heißt kein Mensch, vor dem Sterben gerettet werden. Die Menschheit würde sich total vernichten. Aber Gott hat diese Zeit verkürzt auf genau 1260 Tage. Und das ist ein Trost auch heute für uns. Jede Not, jede Prüfung, durch die wir gehen, ist in Gottes Hand genau bemessen. Keinen Tag länger, als Gottes Souveränität es geplant hat. Und das werden wir auch in dieser großen Drangsal wissen, wenn es auch so schrecklich ist, aber jeder Tag ist in Gottes Hand gezählt. Und die müssen beten, dass an diesem Zeitpunkt nicht auf den Winter fällt, wo die Flucht sehr beschwerlich wird. Man denke an die Kurdenflucht im Golfkrieg, auf die Berge, was die da erlebt haben, das war ganz schrecklich, in den Schneebergen. Nicht im Winter, nicht am Sabbat, wo kein Bus mehr fährt und so. Also die müssen dann fliehen. Und wir haben gesehen, die Eröffnung der großen Drangsal findet statt durch die Entweihung des Tempels. Nun ist ganz wichtig, der Antichrist entweiht den dritten Tempel. Er ist kein Freund des dritten Tempels. Nicht der Antichrist wird den dritten Tempel bauen. Er hasst den dritten Tempel und er hasst die Leute aus dem dritten Tempel. Daraus sehen wir, der gläubige Überrest, der nach der Entrückung zum Glauben kommen wird, zunächst sind das mal 144.000, hier unter dem Punkt der Überrest aus Israel, habe ich eine ganze Reihe von Bibelstellen aufgeführt, wo dieser Überrest aus Israel beschrieben wird, der eine Erweckung erlebt nach der Entrückung. Israel ist ja in der heutigen Zeit zum Teil Verstockung widerfahren. Aber diese Verstockung wird nach der Entrückung eben eine Wende erfahren durch diese große Erweckung. Aber der Überrest wird eine Bewegung sein, die mit dem dritten Tempel verbunden ist. Und die werden erkennen, Jesus war der Messias. Darum werden sie das Matthäus-Evangelium lesen. Und glücklicherweise heute gibt es gute Übersetzungen auf Hebräisch. Die werden lesen. Und Matthäus schreibt, wer es liest, beachte es. Darum also die Tatsache, dass die Bibel in Israel auf Hebräisch, das Neue Testament, so verbreitet worden ist, das wird wichtig sein für die Zeit nachher. Die werden das lesen. Und dann das Zeichen, jetzt müssen wir fliehen. 3,5 Jahre, der Herr Jesus sagt, auf die Berge fliehen. Die werden also auf die Berge fliehen und dann nach Jesaja 16,4 hinübergehen nach Moab. Moab sei, lese das genau vor, da wird also Mitteljordanien aufgerufen von Gott, den Flüchtlingen Israels eine Zuflucht zu bieten. Jesaja 16,4, Vers 3, schaffe Rat, triff Entscheidung, mache der Nacht gleich deinen Schatten am hellen Mittag. Verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling entdecke nicht. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen. Sei, o Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Also man sollte nicht lesen, sei Moab ein Schutz, sondern sei Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Das sind diese Flüchtlinge, die werden nach Jordanien rüber und dort werden sie Unterschlupf finden. Das entspricht in Offenbarung 12 dieser Frau, die den Messias gebiert. Sie ist Israel und dann heißt es, sie wird fliehen in die Wüste und wird dort 3,5 Jahre von Gott versorgt werden. So werden sie also hinüber in die Wüsteneien von Moab, Jordanien, und dort werden sie in Jordanien Unterschlupf finden für 3,5 Jahre. Und Gott wird sorgen, dass der Überrest dieser 144.000, dass sie dort ernährt werden. Aber die anderen Juden sind im Land und die Katastrophe kommt. Wir lesen jetzt aus Joel 2. Dieser Angriff von Norden wird an vielen Stellen im Alten Testament ausführlich beschrieben. Joel 2, Vers 1. Stoßt in die Posaune auf Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg. Auf den Tempelberg muss man Signal geben. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn. Denn er ist nahe, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes und mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird, bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter. Das ist Großsyrien, ja? Das heißt, mit allen Verbündeten, Großsyrien ging ja bis nach Indien, über 10 zentralasiatische Gebiete. Und wir wissen, wie viele Länder es da gibt, die muslimisch sind. Afghanistan bis hinauf nach Tadschikistan. Also, wenn da Massen mobilisiert werden, mit dem Ziel, die Vernichtung Israels, dann versteht man, warum es hier heißt, eine solche Armee ist noch nie in der ganzen Geschichte Israels gegen Israel gekommen. Und nun der Kampf, wird beschrieben, Vers 3. Vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste. Und auch lässt es keine Entronnenen übrig. Dann wird weiter beschrieben, wie schrecklich diese Armee wütet. Aber da gibt es noch Möglichkeit in Israel zur Umkehr. Vers 12. Aber auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels gereuen. Wer weiß, er möchte umkehren und es sich gereuen lassen und er möchte Segen hinter sich zurücklassen. Was für ein Segen! Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Dass die Opfer wieder zurückkehren, die aufgehört haben. Stoßt in die Posaune auf Zion. Heiligt ein Festen, ruft eine Festversammlung aus. Versammelt das Volk, heiligt eine Versammlung. Bringt die Ältesten zusammen und versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten. Der Bräutigam trete aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen weinen zwischen der Vorhalle und dem Altar. Wir sind auf dem Tempelberg. Und da gibt es einen Altar. Da gibt es eine Vorhalle. Ulam, hebräisch, ist beim Tempelhaus der erste Teil. Ulam, Vorhalle, Heiliges, Allerheiligste. Und im Tempel war immer der Bezirk zwischen Tempelhaus und Altar war ein ganz besonders heiliger Ort. Da durften die Männer aus Israel nicht hineintreten, nur Priester. Und die Priester sollen sich da aufstellen und sollen zu Gott schreien. Lesen wir. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen weinen zwischen der Halle und dem Altar und sprechen: Schone, Herr, deines Volkes und gib nicht dein Erbteil der Schmähung hin, dass sie den Nationen zur Spottrede seien. Warum soll man unter den Nationen sagen, unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Im dritten Tempel, er ist entweiht, gibt es eine Bußversammlung. Lassen wir Joel offen. Ich möchte nur eine Stelle noch lesen aus Sacharja 13. Der Überrest. Die 144.000, das ist die Vorhut des Überrestes. Das ist nicht der ganze Überrest, nur die Vorhut, die zuerst zum Glauben kommt, noch vor der großen Drangsal. Die können dann fliehen. Aber die Erweckung geht weiter. Sacharja 13, Vers 8. Und es wird geschehen im Ganzen, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen. Und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen. Und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Zwei Drittel der Bevölkerung Israels wird durch den Schlag unter der Führung des Königs des Nordens erliegen. Zwei Drittel wird sterben, aber ein Drittel wird in dieser Not zur Umkehr kommen. Und das entspricht den Römer 11, Vers 25, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Aber das ist der Drittel, der überlebt. Das ist dann ganz Israel, mein Volk. Es ist mein Volk, der Drittel. Also ein Drittel der Bevölkerung, das ist eine gewaltige Erweckung. Wenn ein Drittel der Schweiz sich bekehren würde, innerhalb von 3,5 Jahren, eine solche Verheißung haben wir nicht, aber Israel hat diese Verheißung. Weil in der Vergangenheit hat Israel eine starke Verstockung erlebt. Römer 11, Vers 25. Israel zum Teil Stockung widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Aber dann werden die Völker, die gehört haben, die werden verstockt. Und die Verstockten können zum Sehen kommen. Also, da muss niemand denken, aha, man kann sich ja dann noch schön bekehren nach der Entrückung. Ja, dann möchte ich fragen, sind Sie Jude und wohnen Sie in Israel? Da wird die Wende kommen. Aber dieser Drittel muss durch die schrecklichste Prüfungszeit hindurch, um so den Messias erkennen zu können. Aber der nächste Punkt, die unzählbare Schar aus den Völkern. In Offenbarung 7, 9 bis 17 sieht Johannes eine unzählbare Schar aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, die haben ihre Kleider gewaschen in dem Blut des Lammes. Und sie kommen aus der großen Drangsal heraus. Also in der Vision sieht er die Leute, wie sie aus den 3,5 Jahren herauskommen. Da kann man sich fragen, ja, aber das ist ja unglaublich, dann gibt es doch eine Erweckung nach der Entrückung. Kann man sich doch noch bekehren? Aufgepasst! Wir lesen, auf dem Blatt steht noch 2. Thessalonicher 2, 9 bis 12. Es geht ja um den Antichristen, das haben wir schon gelesen. Ich lese ab Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, wenn der Heilige Geist weg ist, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge, in allem Betrug der Ungerechtigkeit. Für wer? Für wen? Denen, die verloren gehen. Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Die antichristliche Verführung gilt ganz speziell denen, die das Evangelium vorher nicht wollten. Weiter, Vers 11. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Mit anderen Worten, die Menschen, die das Evangelium gehört haben und sich nicht bekehren wollten, die haben nach der Entrückung keine Chance mehr. Die wird Gott richten, indem er ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns sendet. Gott schickt den Antichristen. Das erste Siegel. Komm und sieh. Und ich sah, da kommt ein Reiter auf dem weißen Pferd, siegend, auf das er siegte. Das ist das erste Gericht Gottes nach der Entrückung. Die totale Verführung. Aber wir dürfen nicht vergessen, ein Drittel der Menschheit, etwa 2 Milliarden Menschen, haben noch nie das Evangelium gehört. Ein weiterer Drittel hat es noch nie richtig gehört. Da haben wir schon 4 Milliarden. Eine unzählbare Schar wird sich noch nach der Entrückung bekehren können. Und zwar aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Einerseits wird der Überrest Israels evangelisieren. Der Herr Jesus sagt nämlich den Aposteln, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig werden, bis der Menschensohn gekommen ist. Die Apostel haben schon missioniert, aber die werden auch in der Endzeit noch missionieren, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Aber die können nicht alle Leute erreichen. Und darum werden auch Menschen zum Glauben kommen durch das Zeugnis der Schöpfung. Psalm 19, Römer 1. Und ihr Zeugnis gibt ihnen, das Gewissen gibt ihnen Zeugnis, dass sie Sünder sind. Und wenn sie zum Schöpfer Gott umkehren, können sie selbst in dieser schrecklichen Zeit noch gerettet werden. Und so sieht Johannes eine unzählbare Schar, die durch die Drangsal hindurch geht. Aber bitte, das ist keine Ermutigung für die, die das Evangelium schon gehört haben. Nur für die, die es noch nicht gehört haben, Und denen hat das sowieso niemand gesagt, du kannst dich noch nachher bekehren. Jetzt einige Punkte hier auf dem Blatt habe ich an sich schon vorher behandelt. Einige Stellen zum Antichristen, dann zum Römischen Reich und seinem Diktator. Wir haben gesehen, der Antichrist ist Herrscher in Israel, aber verbündet mit diesem teuflischen kommenden Fürsten über den Westen. Das erstaunt immer wieder Leute, die sagen, der Westen mit Israel verbündet, die sind doch so anti-israelisch heute. Ja, die sind verbündet mit Israel und dem Antichristen. Und das war ja immer so, der Westen, der kann sehr gut, konnte sehr gut mit Rabbinen, mit gottlosen Leuten. Die haben sie doch toll gefunden. Aber Leute, die sich auf die Bibel berufen, wie Shamir, Sharon, denen haben sie immer Probleme gehabt. Also, es gibt zwei Israel. Israel hat zwei Gesichter. Es gibt ein Israel unter dem Antichristen, es gibt ein Israel, aus dem der Überrest entstehen wird. Und der Antichrist wird die Treuen in Israel verfolgen. Das können Sie nachlesen in Daniel 7, letzter Abschnitt. Dort wird von dem römischen Fürsten berichtet, dass er die Heiligen, also Israel, die wird er verfolgen. Also Israel wird sich spalten. Israel wird sich spalten in einen Teil, der den Messias erkennt, und einen Teil, der den Antichristen anerkennt. Und dieser Spalt ist eigentlich heute schon abgezeichnet in der Gesellschaft. Es gibt einen tiefen Riss in der israelischen Gesellschaft zwischen den Gottesleugnern und Agnostikern, die sagen, man kann nichts wissen von Glauben, und denen, für die Bibel wichtig ist. Und die Erweckung des Überrestes wird den Riss vollkommen machen. Das heißt also, Israel wird sich als Nation spalten. Und die 144.000, das muss man sich vorstellen, die 144.000 Soldaten desertieren. Die gehen ins Ausland. Also Israel spaltet sich in zwei. Und das Römische Reich hasst den Überrest und liebt die den Antichristen lieben. Also das ist sehr wichtig, denn über diese Spaltung wird kaum gesprochen in Verbindung mit der Prophetie, aber die macht vieles klar. Es gibt übrigens heute schon Juden, die in Israel, die spielen mit dem Gedanken der Gründung eines neuen Staates Israel, der Zion heißen soll. Also darüber berichtet man in den Medien eigentlich nicht, aber dieser Riss ist da und der wird ganz deutlich noch zur Erscheinung kommen. Weiterer Punkt, Babylon. In Offenbarung 17 bis 18 wird über Babylon gesprochen, die Hure. Wer ist das? Es ist ganz einfach. In der Offenbarung 21 wird gesprochen über das neue Jerusalem. In Offenbarung 21, 9 wird gesagt, das ist die Frau des Lammes. Eine Stadt, die gleichzeitig eine Frau ist. Wer ist die Frau von Jesus Christus nach Epheser 5? Die Gemeinde. Heute. Und wer ist denn diese Hure, die auch eine Stadt ist, aber die gottlose Stadt, Babylon, im Gegensatz zu Jerusalem? Das ist eine Gegenkirche. Das können wir daraus ableiten. Dieser Gegensatz, das neue Jerusalem, die große Babylon, die Braut des Lammes, die Frau des Lammes und die Hure. Von der Hure wird gesagt, sie, Offenbarung 17, 18, und die Frau, die du sahest, ist die große Stadt, welche das Königtum hat über die Könige der Erde. Das war damals Rom, oder? Und es wird auch gesagt in Offenbarung 17, 10, sie sitzt auf 7 Bergen. Septemkollis. Die 7-Hügel-Stadt hat man Rom genannt in der Antike. Und diese Hure ist besoffen von dem Blut der Heiligen. Wer sitzt in Rom? Und ist nicht die unbefleckte, heilige Kirche, sondern in Tat und Wahrheit genau das Gegenteil. Und hat durch Jahrhunderte Abertausende von Zeugen Jesu abgeschlachtet. Ist betrunken von dem Blut der Zeugen Jesu. Das ist klar. Aber ein katholischer Priester hat einem Gläubigen gesagt, der ihm quasi vorgeworfen hat, ihr seid die Hure Babylon. Hat er gesagt, das ist ganz Intelligentes, aber die hat auch Töchter. Denn in Offenbarung 17 wird sie genannt, die Mutter der Huren. Und tatsächlich, die hat so viele Töchter. Was ist seit der Reformation alles aus Babylon hervorgekommen? Und alles, was die Treue zu Gott und seinem Wort aufgegeben hat, ist eine Tochter von Babylon, die Mutter der Huren. Und wir wissen, unzählige Gemeinschaften, aber überall dort, wo man die Inspiration der Bibel und die Treue gegenüber Jesus Christus und den wirklichen Glauben an sein Erlösungswerk abgeschwächt oder umgedeutet hat, in Frage gestellt hat, da haben wir es zu tun mit Töchtern. Und dann habe ich einen weiteren Punkt, der König des Nordens, das ist Syrien. In Buch Daniel wird Syrien, der Feind aus dem Norden, der König des Nordens genannt. Aber in anderen Stellen, ich habe da einige Stellen aus Jesaja und Micha angeführt und Psalm 83, da wird dieser selbe Feind der Assyrer genannt. Das Assyrische Reich war ja auch ein Reich, das diese Gebiete von Syrien über Nordirak beherrscht hat in der Vergangenheit. Und darum decken sich diese Begriffe, der Assyrer und der König des Nordens. Also die Propheten vor der babylonischen Gefangenschaft, die sprechen über Assyrien, weil damals das Assyrische Reich das Großreich war. Und in der babylonischen Gefangenschaft wird dann gesprochen über den König des Nordens. Da wechselt der Ausdruck für das Gleiche. Nun möchte ich noch Psalm 83 kurz aufschlagen. Die Psalmen sind fetisch. Viele Psalmen weisen auf Jesus Christus hin, aber auch auf den Überrest in der Zukunft. Und da haben sie Gebete, die sie dann beten werden. Psalm 83, ein Lied, ein Psalm von Asaph. Gott, schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht still, o Gott, denn siehe, deine Feinde toben und deine Hasser erheben das Haupt. Gegen dein Volk machen sie listige Anschläge und beraten sich gegen deine Geborgenen. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen. Sie haben einen Bund gemacht. Eine Allianz, ja? Die Zelte Edoms, Nordjordanien, Südjordanien, die Ismailiter, die siedeln sich an in Saudi-Arabien, Moab, Mitteljordanien und die Hageriter, auch ein neustlicher Stamm, Gebal, befindet sich im das Jibail in Libanon, Ammon, Nordjordanien. Amalek, ein Feind, der lebte in der Negev-Wüste bis nach Ägypten. Philistäer, das sind die Feinde aus dem Gazastreifen. Samt den Bewohnern von Tyrus, wie der Libanon. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. Sie sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Die Söhne Lots sind Ammon und Moab. Da haben wir Assur, an sich schon ein großes Gebiet, und dann noch die Verbündeten. Bis hin zu den Leuten aus dem Gazastreifen. Und ihr Ziel ist die Totalvernichtung Israels. Aber sehen wir, das ist ein Machtblock, der ist nicht dasselbe wie der Machtblock des Römischen Reiches. Das ist auch nicht der gleiche Machtblock wie die Könige von Sonnenaufgang. Das ist auch nicht dasselbe wie Rosch, dieser Feind aus dem äußersten Norden. Hesekiel 38 und 39, das kommt dann noch. Rosch im äußersten Norden. Wenn man von Israel in den äußersten Norden geht, auf der Landkarte, dann kommt man zum Nordpol. Dort wohnt niemand, und wenn man vorher stoppt, ist man in Russland. Aber es ist wichtig, dass wir verschiedene Machtblöcke unterscheiden. Es ist nicht eine Einheitswelt, die Endzeit. Aber der gleiche Teufel steckt hinter dem Römischen Reich, wie hinter dieser Allianz rund um Israel und so weiter. Der Satan ist der Menschenmörder von Anfang, und er hat ein Interesse, die Menschen aufeinander loszulassen wie Marionetten. Und das Ziel ist die Totalvernichtung. Aber Gott hat die Zeit beschränkt auf 1260 Tage. Das wird nicht gelingen. Aber was mir ganz wichtig ist, dass wir sehen, es gibt verschiedene Machtblöcke. Und jetzt kommen wir zur Wiederkunft Christi. Wir haben bereits gesehen, der Westen wird in Harmagedon aufmarschieren. Und dort wird der Herr Jesus erscheinen, und nach Offenbarung 17, 14 wird er diese Heere vernichten. Also Jesus Christus wird in Harmagedon erscheinen. Das ist in Galiläa, Nordisrael. Aber wir haben doch gelernt, in Zacharja 14, 3 bis 5, der Herr Jesus wird auf dem Ölberg erscheinen. Dort steht es doch klar. Zacharja 14, 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen, Mehrzahl, streiten. Vers 4. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Ja, wo kommt jetzt Jesus Christus? In Harmagedon oder auf dem Ölberg? Das ist aber viel südlicher. Eigenartig. Ja, und dann schauen wir mal Jesaja 63, Vers 1. Jesaja 63, wer ist dieser, der von Edom kommt? Von Bozra in hochroten Kleidern, dieser prächtig in seinem Gewand, der einherzieht in der Größe seiner Kraft. Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Keltertreters? Ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war niemand bei mir, und ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm. Und ihr Saft spritzte auf meine Kleider, und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen, und das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Wer ist dieser? Der kommt von Edom, von Südjordanien her. Ja, noch eine Stelle, Habakuk 3. Kleine Propheten. 3,3. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Seine Pracht bedeckt die Himmel und die Erde ist voll seines Ruhmes. Vers 6, er stand und machte die Erde schwanken. Er schaute und machte aufbeben die Nationen und es zerbarsten die Berge der Vorzeit. Es senkten sich die ewigen Hügel. Gott kommt von Teman. Wo ist Teman? Wieder Südjordanien. Also, ich bin ganz verwirrt. Wo ist die Wiederkunft Christi? In Harmagedon? Oder auf dem Ölberg? Oder in Südjordanien? Machen wir es noch ein bisschen schlimmer. Jesaja 19, Vers 1. Siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke und kommt nach Ägypten. Der Herr kommt nach Ägypten. Und es geht um die Endzeit. Ja, also die Wiederkunft Christi findet in Ägypten statt. Nein, auf dem Ölberg. Nein, in Harmagedon. Nein, in Südjordanien. Ja gut, der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, denn gleich wie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen, also wird die Ankunft des Menschensohnes sein. Seine Wiederkunft wird nicht in einer Phase verlaufen, sondern er wird in verschiedenen Phasen, wird er alle seine Feinde besiegen. Harmagedon, die westliche Armee fällt. Ölberg, der König des Nordens und seine Verbündeten fallen. Edom, der Prophet Obadja, beschäftigt sich damit, dass die Freunde von Edom sich in der Endzeit gegen Edom wenden werden. Sie werden ihren Bund mit Edom brechen und Edom total verwüsten. Das ist ein innerarabischer Konflikt. Und wenn die alle auf Edom losgehen, dann wird plötzlich der Sohn Gottes kommen und wird die Völker dort zerstampfen. Und er wird auch in Ägypten erscheinen als Richter. Also die Wiederkunft Christi verläuft in verschiedenen Phasen. Und dann haben wir ja nochmals ein Gericht, wenn dann Rosch aus dem äußersten Norden angreift. Die Feinde werden fallen auf den Bergen Israels. Nicht in Harmagedon, auf den Bergen Israels. Das ist insbesondere die Westbank. Ja, schon ein bisschen kompliziert, oder? Aber schauen wir mal in Daniel 12. Wir kommen gleich zum Schluss. Das ist ganz herzergreifend. In Daniel 12 wird über die große Drangsal gesprochen, Vers 1. Und dann wird die Frage gestellt, wie lang soll das alles dauern? Vers 7. Da spricht eine Stimme und sagt, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. 3,5 Jahre. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. Wenn Israel ganz am Boden liegt, dann erst kommt das Ende. Der Punkt wird kommen. Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Und ich sprach, mein Herr, was wird der Ausgang von diesem sein? Und er sprach, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Also wirklich verstehen kann man das dann erst in der Endzeit. Viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Und keine der Gottlosen werden es verstehen. Man muss mal liberale theologische Kommentare zu Daniel lesen, da bekommt man Vögel. Die Verständigen aber werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage. Sehen wir, ein verwüstender Gräuel wird aufgestellt, und dann kann man nicht mehr opfern. Das tägliche Brandopfer am Morgen und am Abend wird aufhören. Aber diese Zeit der Abschaffung des Opfers dauert 1290 Tage. Das ist genau ein Monat länger als die Drangsalszeit. Die Drangsal endet nach 1260 Tagen. 30 Tage geht es noch und dann wird der dritte Tempel wieder neu eingeweiht und die Opfer gehen schon wieder los. Aber lesen wir noch weiter. Glückselig der, der hart und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin bis zum Ende und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Also überglücklich ist dann, wenn man noch ein bisschen länger wartet als nur diesen Monat. Nämlich noch 75 Tage über die Drangsalszeit muss man ausharren. Und in diesen 75 Tagen wird der Herr in einer Phase nach den anderen diese verschiedenen Feinde schlagen. So wie David, der alle Feinde Israels damals geschlagen hat. Und erst dann kam sein Sohn Salomo, der ein Friedensreich regieren durfte. So wird der Herr Jesus also 75 Tage eine Davidsregierung ausüben. Und da muss man ausharren. Und dann kommt seine Salomonsregierung, wo er dann den Tempel ganz neu ausbauen wird nach Ezekiel 40 bis 48. Wird der Tempel ganz herrlich werden. Und Daniel wird das dann auch erleben. Denn er gehört zu den Auferstandenen, die das dann alles auch miterleben dürfen. Dann kommt das tausendjährige Reich. Und übrigens, der Angriff von Rosch aus dem äußersten Norden, das geht noch ein bisschen. Wieso? Das ist eine Riesenarmee, die nochmals einen Angriff macht. Aber, man muss nur lesen in Hesekiel 38, die kommen mit Waffen, die man dann verheizen kann während 7 Jahren. Also wenn Russland heute kommt, kann man nicht heizen. Denn Metall brennt nicht so gut. Zum Heizen. Heizwert ist nicht so gut. Aber was ist denn geschehen? Ja, nach Micha 4 wird die Welt abgerüstet werden. Sie werden ihre Speere in Winzermesser umwandeln. Und in Pflüge die Waffen. Es wird eine totale Abrüstung geben. Und dann wird Russland mit all seinen Verbündeten nochmals die Frechheit haben, eine Attacke gegen Israel unter dem Messias zu machen. Also die Gottlosigkeit des Kommunismus trägt tiefe, große Früchte. Eine solche Frechheit. Aber die werden mit Waffen kommen, die dann wieder ein bisschen modern sind. Aber nicht mehr ganz dasselbe, was wir heute haben. Und die werden dann durch Feuer vom Himmel vernichtet werden. Und dann kommt Hesekiel 40 bis 48, wo wirklich das Friedensreich in seiner ganzen Schönheit dort geschildert wird. Ja, also wir sehen, diese prophetischen Ereignisse sind sehr komplex. Und es geht nicht darum, dass man jetzt alles mitbekommen hat. Aber es sind manchmal so Puzzlesteine, die plötzlich etwas, das einem schon vorher klar war, die kann man dann plötzlich wieder besser zusammensetzen. Und es heißt in Daniel 12 so schön, Vers 4. Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegel das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Das ist ein ganz eigenartiges Wort für durchforschen. Das heißt nämlich hin und her eilen. Hat also nichts dazu tun, in der Endzeit wird man Weltreisen machen und herumchatten, sondern viele werden es durchforschen. Das heißt, das Buch wird man wird hin und her gehen, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, und so mehrt sich die Erkenntnis. Das haben wir heute auch ein bisschen so gemacht. Sind auch nach vorne, nach hinten, dann haben wir Zacharia, dann wieder Hesekiel und dann wieder Offenbarung, dann Daniel und Joel und hin und her. So müssen wir die Bibel lesen. Denn die Bibel erklärt sich selbst. Und so werden die Wissensinseln plötzlich immer größer und das Bild wird schöner. Und das ist unsere Aufgabe in der Endzeit. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Und was ist das Kennzeichen der Gläubigen in der Endzeit? Wir haben das gelesen in Vers 10. Viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln und keine der Gottlosen werden es verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Also die Gläubigen werden sich reinigen und weiß machen und läutern. Das heißt, die Gläubigen in der Endzeit, die sollen auf Reinheit in ihrem Leben achten. Wie Daniel. Der wollte nicht sich verunreinigen, Daniel 1. Und dann hat Gott ihm Weisheit gegeben. Also auf Reinheit, wenn wir nach Reinheit in unserem Leben, nach Treue Gott und seinem Wort gegenüber streben, gibt uns Gott Weisheit. Aber nicht die Weisheit, die aufbläht. Nach 1. Korinther 8, Vers 1. Erkenntnis bläht auf. Das ist nicht die richtige Erkenntnis. Echte Erkenntnis ist erst dann, wenn sie uns demütig macht. Und Daniel wurde demütig und Gott hat ihm wieder neu geholfen, treu zu sein. Auch in der Löwengrube. Es ist so ein Kreislauf. Reinheit führt zu Weisheit und diese wahre Weisheit führt wieder zu Reinheit. Eine Spirale. Und jetzt möchte ich endgültig schließen mit Jakobus 3. Es ist mir wichtig, dass diese prophetischen Studien wirklich etwas mit unserem Leben zu tun haben. Jakobus 3, Vers 17. Da geht es um die Weisheit von oben. 7 Kennzeichen hat sie. Die Weisheit aber von oben ist aufs Erste rein. Es gibt eine dämonische Weisheit, die wird vorher beschrieben, die führt zu Neid, Streitsucht und Zerrüttung. Aber die Weisheit von oben ist aufs Erste rein. Also wahre Bibelerkenntnis führt dazu, dass wir unser Leben vor Gott ordnen. Dass wir Dinge rausschmeißen, die wir vorher geduldet haben. Und dann, sodann friedsam, gelinde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Das sind 7 Kennzeichen. Daniel ist der Prototyp für die Weisen in der Endzeit. Reinheit und Weisheit. Aber in Hosea 4 heißt es, mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Und darum ist es so tragisch, wenn der Zeitgeist heute sagt, Erfahrung statt Erkenntnis. Es darf nicht, wenn Gott uns Erkenntnis gibt, dann führt das zu Erfahrung im Leben mit ihm. Aber es muss ausgehen vom Wort Gottes. Das muss im Vordergrund sein und das verändert unser Leben. Ja, wollen wir noch beten zum Schluss? Vielleicht können noch 2 mit uns kurz beten. Und dann singen wir zum Abschluss aus Lied 98, Zünde an, dein Feuer.